Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Krisen anders denken, das könnte so rein vom Titel her eigentlich auch ein Ratgeber sein für unsere Alltagskrisen, vielleicht ein richtiger Mutmacher für dunkle Stunden. Aber in dem Buch, über das wir jetzt sprechen, da geht es um die großen Menschheitskrisen und das quer durch alle Zeiten hindurch. Die beiden Herausgeber sind Historiker und Bestsellerautoren Ewald Frieh und Mischa Meyer, beide Professoren für neuere bzw. alte Geschichte in Tübingen. Und dort sitzen sie jetzt hoffentlich einträchtig zusammen im Studio. Guten Morgen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Guten Morgen.
Sie fangen Ihr Buch ja mit einer direkten Ansprache an. Lasst uns Krisen anders denken, heißt es da. Und zwar indem wir uns vorstellen, dass sie als Bedrohungen empfunden und begriffen werden. Was verändert sich denn, wenn man die Krise als Bedrohung liest?
Ja, wir haben in einer der ersten Rezensionen schon gelesen, dass der Anfang des Buches wie ein Gebet klingt. Das war natürlich nicht Ziel dieser Einleitung. Nein, nicht jede Krise ist eine Bedrohung. Heutzutage wird ja sehr viel, eigentlich alles als Krise tituliert. Wir haben versucht, mit unserem Konzept der bedrohten Ordnung bestimmte Situationen ein bisschen schärfer zu fassen, indem wir Kriterien entwickelt haben, die uns überhaupt erstmal erlaubt haben, spezifische Einzelfälle dann rauszufinden, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Zu diesen Kriterien gehört, dass die Situationen, um die es geht, vergleichsweise kurzfristig sind, dass es existenzielle Ängste geben muss. Die werden in einer von Dramatik und hohem Emotionalisierungsgrad gekennzeichneten Kommunikation diskutiert und weitergegeben. Und das Ganze geschieht unter hohem Zeitdruck. Und das sind nicht alles Kriterien, die man immer auf Krisen anwenden kann, sondern das fasst es einfach ein bisschen schärfer.
Und mir schien das ein wichtiger Punkt, ist die Dynamik, die Bedrohungen dann auslösen, beziehungsweise Sie nennen das den Alarm, der geschlagen wird. Können Sie das mal an einem Beispiel veranschaulichen, was damit gemeint ist?
Wenn wir an die Corona-Pandemie denken, dann kann man im Nachhinein sehen, wie langsam sich dieses Problem auf Europa und auf Deutschland zubewegt. Aber ein wirkliches Problem, eine wirkliche Bedrohung, die gefühlt wird, die die Zeitungen beherrscht, ist es in dem Moment, in dem die Leichenwagen aus Italien, diese Fotos sichtbar sind, in dem Angela Merkel vor die Presse tritt. Und in dem dann überall darüber berichtet wird und alles andere in den Hintergrund tritt. Wir haben eine, wenn wir jetzt auf die Daten gucken würden, allmählich sich verschlimmernde Entwicklung. Aber die Bedrohung ist auf einmal da, wenn Alarm geschlagen wird und wenn Menschen diesem Alarm glauben. Und dann wird aus einer allmählichen Entwicklung in der gefühlten Wirklichkeit, in der diskutierten Wirklichkeit ein Sprung. Und das ist das, was uns interessiert.
Was ich immer besonders interessant und eindrucksvoll fand, war auch das Ende der Corona-Pandemie, die ja im Grunde so langsam abebbte. Die Maßnahmen wurden langsam zurückgefahren. Man hat sich immer weniger damit beschäftigt. Und dann marschierte Russland in die Ukraine ein. Und plötzlich war Corona komplett aus den Medien und aus allem verschwunden. Dann ging es nur noch um die Ukraine. Da kann man es auch noch mal deutlich sehen.
Und ich fand auch interessant, dass Sie ja zeigen, dass aber dann auch in dem Moment, wo der Alarm losgeht, also die Bedrohung quasi erkannt und benannt wird, auch sowas wie Identität oder gerade beim Fall von Corona muss man ja sagen, eigentlich Identitäten gestiftet werden. Also hat diese die Bedrohung löst ja auch was aus in der Gesellschaft.
Ja, das ist eigentlich etwas, was ganz zentral ist für unsere Untersuchungen. In einer bedrohten Ordnung kommt es, während Akteure versuchen, damit jetzt fertig zu werden, die Bedrohung zu beseitigen oder ihrer Herr zu werden, eben zu einem sehr starken Nachdenken darüber, wo man eigentlich steht, wer zu einem gehört, wohin man selbst gehört und wer die anderen sind. Das heißt, es kommt zu Polarisierungen. Man kann nicht mehr neutral bleiben, es erfolgen verschärfte Gruppenbildungen, Parteiungen. Und in diesem Kontext bilden sich dann eben Identitäten aus oder werden nachgeschärft, werden zugespitzt.
Und dann entwickeln sich, heißt bei Ihnen, auch sogenannte Bedrohungskulturen. Sind das Bewältigungsstrategien?
Man kann das als eine Bewältigungsstrategie fassen, aber dann eben langfristig. Wir hatten in der ersten Förderphase unseres Projektes ein Teilprojekt, in dem das sehr schön aufgearbeitet worden ist. Da ging es um Lawinen in Österreich. Die Betroffenen kannten das Phänomen, sind aber dann trotzdem immer wieder kalt erwischt worden. Aber sie haben dann doch einen Weg gefunden, mit diesem Phänomen zu leben und es immer stärker in ihren Alltag und ihre Lebensweise einzubauen. Das heißt, die Lawine gehört letztlich dazu. Die Katastrophe kommt nicht von außen, sondern sie ist Teil des Alltags und Teil der Lebenswelt.
Jetzt haben Sie gerade schon diesen Sonderforschungsbereich angespielt. Den müssen wir vielleicht auch mal erwähnen, denn das Buch ist ja Teil dieses Sonderforschungsprojekts Bedrohte Ordnungen. Sie sind die beiden Sprecher. Was ist das? Warum entstehen da solche interessanten Projekte, wie das, über das wir jetzt gerade sprechen?
Sonderforschungsprojekte sind große Verbundforschungsunternehmen, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziert werden. Das bedeutet, man muss sich über mehrere Fächer hinweg zusammenfinden. Man muss ein Forschungsthema entwickeln, das besonders interessant sein muss, besonders vielversprechend, das sich vor allem von mehreren Fachdisziplinen bearbeiten lässt. Da kann man dann einen Antrag bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft einreichen. Und wenn dieser Antrag überzeugt, dann bekommt man eine Förderung zunächst auf 4 Jahre. Dann geht das Ganze nochmal los. Dann gibt es einen Verlängerungsantrag. Das kann man insgesamt 3-mal betreiben. Und nach 12 Jahren endet dann auf natürliche Weise die Lebensdauer eines Sonderforschungsbereichs. Das ist der Punkt, den wir jetzt erreicht haben. Wir haben seit 2011 an unserem Thema gearbeitet und das Buch, über das wir jetzt gerade sprechen, ist unsere Abschlusspublikation.
Und das Buch, muss man sagen, ist ja wirklich wahnsinnig vielschichtig. Also das fängt mit der Justinianischen Pest in Konstantinopel an, dann geht es wenige Kapitel später um die Kölner Silvesternacht. Es geht um 9/11, um Lawinen, die Sie gerade genannt haben, oder auch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wie ist diese Mischung entstanden? Rufen Sie dann so einmal in den Forschungsbereich rein und dann liefern alle zu? Oder wie kommt sowas zustande?
Grundthese, die dahinter steckt, ist, dass alle Menschen bedrohbar sind und dass man deswegen Bedrohungen in allen Gesellschaften finden kann. Und das ermöglicht uns, mit verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Fächern zusammenzuarbeiten. Und die können Angebote machen, was würden wir in dem Zusammenhang gerne untersuchen. Und dann muss es aber auch eine Zentrale geben, die diese Vielfalt kanalisiert und überlegt, welche Dinge passen gut zusammen, welche Personen können sich gut ergänzen, welche theoretischen Zugänge können voneinander lernen und dann wird diese Vielfalt einigermaßen gebündelt. Aber mit diesem Buch war ja unser Ziel auch, eben diese Vielfalt an Ansätzen auch an Sprecherinnen und Sprechern zu zeigen, weil so ein Sonderforschungsbereich für eine Universität auch eine Möglichkeit ist, eine Zeit lang richtig gute Leute in einer Universität zu versammeln, die voneinander lernen können. Das ist eigentlich ein generöses Format, was international nicht so viele Vergleichsorganisationen hat.
Und ich habe mich auch gefragt, ob nicht dieses Interdisziplinäre auch eigentlich das Einzige noch ist, wie man der Komplexität dieser Bedrohungen, von denen Sie erzählen, auch überhaupt Herr werden kann.
Ja, mit Sicherheit. Also wir als Historiker haben natürlich einen ganz bestimmten Blick auf die Dinge, der einfach resultiert aus der Art und Weise, wie wir als Historiker ausgebildet worden sind. Wir haben in den 12 Jahren sehr, sehr viel gelernt durch die Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Fächern. Und natürlich, also wir haben zum Beispiel einen Beitrag in dem Buch aus einer ethnologischen Perspektive, Wir haben Kulturwissenschaftler dabei, wir haben Literaturwissenschaftler. Das sind natürlich alles Perspektiven, die wir als Historiker gar nicht liefern können.
Sie haben ja vorhin gesagt, dass alle Gesellschaften mit Bedrohungen zu tun haben und dass vor allem Bedrohungen Gesellschaften grundlegend verändern können. Heißt das aber im Umkehrschluss, dass wenn wir jetzt keine Bedrohungen haben, dass wir quasi stagnieren, brauchen wir das eigentlich als Impulsgeber, um uns weiterentwickeln zu können?
Also Bedrohungen sind mit Sicherheit ein Impulsgeber und stoßen Entwicklungen an. Ob das Entwicklungen sind, die man immer braucht, darüber kann man natürlich diskutieren. Ich würde nur sagen, dass Stagnation vielleicht kein guter Begriff ist, weil es natürlich immer Wandel gibt. Es gibt immer historischen Wandel, es gibt immer sozialen Wandel, gesellschaftlichen, kulturellen Wandel. Die Dinge sind immer in Bewegung. Aber was wir versucht haben zu zeigen, ist, dass der Wandel in Situationen bedrohter Ordnung an Tempo gewinnt, dass es da zu Zuspitzungsphänomenen kommt. Und das gerade ist das Interessante für uns, weil dadurch werden die Ordnungen offengelegt, sie werden stärker sichtbar und damit für uns eben dann auch analysierbar.
Und jetzt haben wir, glaube ich, schon ganz gut rausgekitzelt, wie vielfältig das ist, was Sie da an Bedrohungen zeigen. Aber gibt es denn trotzdem sowas, was diese Krisen durch die Jahrhunderte verbindet? Gibt es da tatsächlich Ähnlichkeiten?
Wir glauben, zeigen zu können, dass es Ähnlichkeiten gibt, wenn wir auf den Verlauf gucken. Wir hatten eben schon kurz darüber gesprochen, dass jemand Alarm schlagen muss und der Alarm muss geglaubt werden. Wir glauben, zeigen zu können, dass daraus Bewältigungsstrategien resultieren, die in der Regel scheitern, weil der Alarm schnell kommt und keine grundlegende Analyse des Problems erfolgen kann. Und dann gibt es so eine Art Ping-Pong-Spiel zwischen immer neuen Bewältigungsstrategien, die nicht funktionieren, und immer neuen Alarmierungen, die den Gegenstand leicht verändern. Dann sehen wir, dass mobilisiert wird, Menschen und Material, um die Krise zu bewältigen. Und diese Mobilisierungsstrategien ähneln sich. Und wir sehen, dass Gesellschaften darüber nachdenken, wer sind wir eigentlich im Angesicht der Bedrohung? Und dass dieses sich selbst verstehen, eine ruckartige Veränderung im Selbstverständnis von Gesellschaften auslösen kann. Ich erinnere mich gerade an, dass wir einen Beitrag im Buch haben über AIDS, zweite Hälfte der 80er Jahre. Und wenn man sich da die Streitereien zwischen Rita Süssmuth auf der einen Seite und den CSU-Leuten auf der anderen Seite anguckt, dann sieht man, dass da unterschiedliche Gesellschaftsverhältnisse verhandelt werden, und zwar unter hohem Druck, und dass daraus ein gewandeltes Verhalten einer Gesellschaft zu Sexualität, zu sexueller Vielfalt resultiert. Und insofern sehen wir in ganz verschiedenen Gesellschaften ähnliche strukturelle Ablaufphänomene, sagen wir mal. Das erlaubt uns nicht zu sagen, wenn die nächste Bedrohung kommt, wird sie folgendermaßen ausgehen. Aber es erlaubt uns zu sagen, wenn die nächste Bedrohung kommt, achtet möglicherweise auf diese und jene Dinge und richtet euch darauf ein, dass die passieren werden.
Aber ist denn so ein bisschen das Fazit aus dieser ja differenzierten und intensiven Arbeit, dass man einfach sagen muss, wir werden nie ohne Bedrohungen leben und sie gehören einfach zum Leben dazu?
Das kann man mit Sicherheit so sagen. Also soweit wir die Geschichte überblicken, sind Bedrohungen immer sichtbar, sind immer vorgekommen und ich denke, das wird sich auch nicht ändern.
Ewald Frieh und Mischa Meyer, vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Vielen Dank, dass Sie hier sein durften.
Das Buch Krisen anders denken, Untertitel Wie Menschen mit Bedrohungen umgegangen sind und was wir daraus lernen können, ist beim Probilane Verlag erschienen. Es hat 560 Seiten und kostet 32 €.